Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Ja, Frank.
Na Jens, heute mal mit langer Unterhose.
Ich nicht.
Nee?
Mädchen.
Ja, ich habe mir vorhin gedacht, nach dem Duschen irgendwie, nachdem ich letztes Mal hier rausgegangen bin und meine Knochen sich neu sortieren mussten, ziehe ich doch echt mal eine lange Unterhose an.
Ist heute kalt, ne?
Das ist wirklich kalt, ja.
13. Februar. Es ist draußen irgendwie heute Morgen, bin ich hergefahren, wir waren es hier minus 7 Grad vorne vom Tor. Und hier drin ist auch ein bisschen kühler geworden. Wir sind jetzt hier bei 11 Grad angelangt. Okay. 11 Grad geht noch, finde ich. Plus, wohlgemerkt.
Wie, wir haben 11 Grad plus?
Hier drin in der Garage, ja.
Ach so, hier drin, ja, gut. Okay.
Ja. Bisschen fußkalt hier, aber naja, gut.
Ja,
ich habe auch dicke Strümpfe an.
Ja, das ist, glaube ich, notwendig. Ich habe auch dicke Schuhe an. Also von daher.
Du hast mir vorhin gesagt, ich muss noch mal ganz kurz, der Olaf wird sich wundern, ich muss noch mal kurz über den Mercedes sprechen.
Nein, ja. Der Olaf wird sich wundern. Das ist das fünfte oder mal?
Fünfte Mal, glaube ich. Der Mercedes ist abgeholt worden. Ich habe mich total gefreut, umgemeldet und so, kam mit Nummernschild an. Und so nach einer Stunde ruft er mich an, habe ich gesagt, oh Gott, was ist denn nun passiert? Weiß ja nie irgendwo liegen geblieben oder so. Und Herr Seldreich, ich wollte nur noch mal sagen, das ist so ein tolles Auto, ich freue mich dermaßen, der ist so super. Mensch, macht der einen Spaß. Und das wollte ich nur mal sagen. Klar, da habe ich mich echt gefreut, weil ich höre gar nicht oft, kriege ja kein Feedback. Ne? Leute kaufen ein Auto, steigen ein, sind weg. Und er hat sich so gefreut und hat mir abends noch mal ein Bild geschickt. Das dürfen Sie auch verwenden. Das habe ich dann gepostet, wie der Jaguar mit den 10.000 Kilometern und der Mercedes jetzt nebeneinander stehen. Und er ist total happy mit dem Mercedes. Ne? Er sagt, das ist sein Auto. Schön, das freut mich. Der hat es gut getroffen. Der Wagen, der wird wahrscheinlich gehegt und gepflegt.
Ne? Da kannst du mal sehen. Ne? Da ist jemand, der einen Jaguar fährt, 12-Zylinder, kauft jetzt einen Mercedes 8-Zylinder. Ist total begeistert.
Ja.
Das war wahrscheinlich in der Zeit ähnlich.
Weiß ich nicht.
Ja, cool.
Man kann die gar nicht so vergleichen mit der Leistung. Ne? Mercedes, der Jaguar hat fast doppelt so viel PS. Ne?
Ja, wobei man den Jaguar nie so sportlich bewegen würde.
Nee, wird man nicht.
Ne? Also.
Aber er ist total happy und der Mercedes, der 380 SE, der Goldene von Olaf, hat ein wirklich tolles Zuhause gefunden. Und jemand, der es zu schätzen weiß, der auch die Qualität zu schätzen weiß, ne, von dem Auto, also diesen Zustand. Ne. Er ist total, war total voll ausgeflippt. Und, ein tolles Auto, Mensch, ist das schön. Oh, und freut sich.
Kann ich verstehen. Ich hätte mir den auch gut in der Garage vorstellen können. Einfach ein schönes Auto. Ja.
Ja.
Nicht schlecht. Und du hast hier jetzt aber noch das Over the Top. Du hast einen Rolls Royce hier bei dir in der Garage, Elf.
Also übrigens, ich krieg dazu, wie soll ich sagen, nee, ich pass auf, erstmal, nächste Woche kommt noch ein Bentley Arnage T.
Oh.
Und zwar die letzte Variante mit richtig Pfeffer.
Oh, schön.
Schwarz-Schwarz. War für 15 Mille im Service.
Oh, verdammt.
Und geht schnell bei so einem Auto. Alles gemacht, Top-Auto, deutsches Auto.
Baujahr?
Weiß ich gerade gar nicht. Letztes Baujahr vom T ist, was ist das gewesen?
2004?
Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich habe es gerade nicht am Schirm. Naja, dann könnte man den ja kaufen und für die Frau hätte ich dann auch was. Und zwar ein Mini Inspired by Goodwood heißt der. Das war ein Sondermodell vom Mini Cooper S. 2012 gab es das zu kaufen. Ist 2011 präsentiert worden. Wurde 1000-mal gebaut weltweit in allen Varianten. Also Rechtslenker, US-Modell und Euro-Modell. Und da hat man einen Cooper S genommen mit 185 PS und dem hat man erstmal die Fronthaube weggenommen, die war zu auffällig und hat die vom Diesel drauf gestülpt, damit man diese Hutze da vorne nicht hat. Und dann hat man den Wagen Rolls-Royce hingestellt, war tatsächlich so, und die Rolls-Royce-Designer sollten mal gucken, was man daraus machen kann. Und dann haben die Rolls-Royce-Designer das umgestylt mit Rolls-Royce-Materialien, das Auto. Also der Wagen hat, von außen ist der sehr schlicht, weil keine großen Logos, kein gar nichts.
Aber Rolls-Royce-Lackierung?
Ja, Rolls-Royce-Lackierung, Diamond Black. Du hast halt diesen Doppelauspuff, weil es halt nun mal ein Cooper S ist. Und dann hast du eine relativ schlichte 17 Speichenfelge, ganz elegant eigentlich, per Chromelemente. Und innen drin ist dann das volle Brett. Also Rolls-Royce Leder, komplett Leder, auch mit Türen alles beledert. Der Dachhimmel komplett aus Kaschmir.
Wahnsinn.
Vollkommen absurd.
Wahnsinn.
Dann Armaturenbrett, also schöne Wurzelholzelemente. Das, was am Armaturenbrett oben drauf schwarz ist, ist alles Nappa-Leder. Dann haben sie ein Hammer- und Cardon-Soundsystem verbaut und haben aber direkt die Verkleidung wie im Rolls-Royce aus einem silbernen Metall gemacht von den Lautsprechern. Die Teppiche, er hat Fußmatten aus Schafswolle.
Die sind irgendwie so hoch.
2 Zentimeter hoch.
Die sind so hoch, also wenn dir da ein 2-Euro-Stück runterfällt, findest du es nicht wieder. Ist weg.
Das ist weg. Hinten die Kofferraummatte ist auch aus Leder genäht. Und auch die Hutablage ist mit dem Kaschmir bezogen komplett. Opulent von der Qualität her, aber zurückhaltend irgendwie. Ne? Die haben selbst die Instrumente, sie haben innen drin, sind schwarz und haben die Typografie von Rolls-Royce, haben keine Mini-Typografie.
Ja, sieht also wirklich auf den ersten Blick total schlicht aus.
Genau.
Würde man auf den ersten Blick auch gar nicht erwarten. Also auch,
man guckt sieht, rein, es ist schlicht und man denkt, wow, das ist aber toll schlicht, aber man weiß nicht warum. Sowas, weißt du? Und dann
genau.
Guckst du genau hin und siehst du, aha, hier, aha, das ist schwarz, ach so, da. Ah, Rolls-Royce-Ziffern, ach so, ja gut, na, so, und dann kommt halt ein Detail zum anderen. Also
richtig.
Da haben die Designer richtig Gas gegeben.
Richtig. Allein die Fußmatten, hast du ja nachgeguckt, kann man noch kaufen, Kosten im Zubehör?
Die Kosten, die gibt es bei Bermini als Ersatzteil noch, kosten 800 Euro, Fußmatten, aus Wolle. Auch der Neupreis von dem Wagen 2012 war krass. Also der hier steht, der hat noch die Automatik, das Navi drin, also alle Extras, diese Kleinigkeiten noch. Mhm. Der hat 55.000 Euro neu gekostet 2012. Zum Vergleich, ein normaler Cooper S mit 185 PS ging los bei 23.900. Nur, dass man mal
die Relation weiß,
sieht. Ja. Du hast also hier ein totales, also einen mega luxuriösen Innenraum. Es ist optimal, wenn du in der Stadt im Luxus fahren willst. Hast aber auch über Land, hast genug Power, hast 185 PS, Automatikgetriebe, der ist irgendwie mit 7 Sekunden auf 100 und 225 Höchstgeschwindigkeit angegeben. Also
reicht vollkommen.
Ausreichend, wie man bei Rolls-Royce früher gesagt
hat.
Ja,
genau, bei der Leistungsangabe.
Ja. Ey, geiles Auto. Ausreichend. Ich habe noch nie einen Original gesehen von diesen Goodwood Minis. Und dann ruft mich plötzlich ein Kunde an und sagt, ja, er hat so ein Mini Goodwood seit 3 Jahren und wie das halt so ist, man hat mehrere Autos, ob ich den verkaufen wollen würde. Ich so, ja. Und er hat mit Nein gerechnet, weil es halt so ein neuerer Mini ist, in Anführungsstrichen. Mhm. Alter, das ist so mega geil, das Ding. Bin ganz verliebt.
Ja, das Auto ist wirklich besonders und cool und hat eben auch tatsächlich einen extrem hohen Nutzwert. Ne?
Ja, und vor allen Dingen, es ist tatsächlich so, dass Innenraumteile bei Rolls-Royce gefertigt worden sind, aus Rolls-Royce-Materialien. Mhm. Ich glaube, es gab keinen, es wird auch in Zukunft so schnell keinen Kleinwagen mehr geben, wo man das sagen kann. Ne?
Ja, verrückt, dass heute diese Art von Manufakturarbeit bei den verschiedenen Herstellern kaum noch Bedeutung hat. Ne?
Ja.
Also man würde sich das ja wünschen und es gibt immer noch genug Menschen, die auch bereit sind, dafür den extra Euro auszugeben.
Ist auch so geil. Allein das Leder, wenn du die Sitze anfasst.
Ja.
Weißt du, ganz ernsthaft, dass jede heutige Lederausstattung so ab Werk, das sieht ja nicht aus wie Leder,
fühlt sich auch nicht an und riecht auch nicht mehr so.
Und riecht auch nicht wie Leder, aber es soll angeblich Leder sein. Mhm. Das hier ist einfach wow. Mhm. Als wenn ihr so einen feinen Kalbslederhandschuh kaufst mit Überstreif.
Mhm. Mhm. Stimmt.
Das passt. Das ist ein tolles Auto. Könnt ihr gerade selbst behalten, ne? Ich brauch's nicht, aber.
Ja,
aber gut, wer ein Auto braucht, kommt zu mir.
So ist es, Ja, was ja für viel Tumult gesorgt hat, ist ja, dass du den Panda, den Weißen, jetzt bekommen hast. Das ist ja der, den du quasi gekauft hast, während wir einen Podcast gemacht haben, you remember?
Ah ja, genau, richtig.
Und der ja auch gleich verkauft war, klar, in der zeitlichen Abfolge, aber da hätte es viele gegeben, am liebsten auch das Auto gekauft hätten. Vor allem in der Konstellation, ne?
Die Konstellation ist geil, 24.000 Kilometer, ist ein 98er Modell, genau wie der silberne Country Club. Das ist wieder ganz geil. Beim TÜV gibt es schon die EG-Konformitätserklärung. Das heißt, du brauchst keine Vollabnahme machen. Das ist ganz easy. 54 PS,
weiß. 4x4, wohlgemerkt.
4x4, ganz wichtig, Panda 4x4. Das ist aber die Basic-Ausstattung. Der hat ist nur ein nacktes Blech. Der hat nicht mal, wenn du hinten die Heckklappe aufmachst, die ist nicht verkleidet von innen. Ne? Kannst die ganze Mechanik sehen. Der hat keine E-Fenster, der hat Blechtür, der hat sogar die Ablagebox.
Hat er gar nicht.
Doch, genau, in der Tür.
Aber ach, in der Fahrertür hat er die?
Fahrertür, ist ein Beifahrer ist keine.
Gesehen. Ja, genau, Beifahrer habe ich gesehen.
Total,
blankes Blech.
Total schöner Stoff, die Sitze.
Die sind so Hammer.
Dunkelgrün, also so ein
grün,
blau-grün gestreift. So richtig Sommer, ne? Du denkst, guckst in den Sommer.
Ja.
Und was ich cool finde, ist, er hat eine ganz geile Ausstattung eigentlich, weil er hat dann doch schon eine Uhr.
Genau, und den Neigungsmesser.
Und er hat den Neigungsmesser, auch nicht den Nachbau, sondern den originalen, der auch in die Bordelektronik angeschlossen ist und voll beleuchtet ist, wenn du das Licht anmachst.
Ja. Ja.
Geiles Auto. Der Erstbesitzer hat den schon mal ganz dünn mit Unterbodenschutz versehen. Ich bin ja nicht so ein Fan von eigentlich, aber wenn man weiß, dass diese einfarbigen Pandas, die sind extrem dünn lackiert worden, und zwar so dünn, dass die unten, wenn die auch aus dem Werk kamen, da fehlte schon der Lack mehr oder weniger.
Stimmt, das hatte ja auch der Händler gesagt, als wir mit ihm telefoniert hatten hier während des Podcasts, sagte er, an einer Stelle sieht man, da haben die nicht so richtig gut lackiert. Deshalb war ein Kommentar von einem, ich glaube bei Facebook war das, der hat einen coolen Kommentar gebracht, weil du irgendwie geschrieben hast, der perfekte Panda oder so.
Top-Zustand.
Genau, und er hat geschrieben, es gab nicht mal neu hatten die Top-Zustand. Ja. Also wir verstehen, was er damit meint.
Ja, genau, der weiße Panda fährt sich gut. Ich bin direkt eine Runde gefahren. Der kam ja hier abends im Transporter an, der war irgendwie 3 Wochen unterwegs, keine Ahnung. Kannst dir vorstellen, wie das Ding aussah. Mhm. Also von oben gepökelt. Ich bin in die Garage hier runtergefahren. Ich konnte die Scheiben gar nicht sehen. Ich ums Fenster runter musste rausgucken, weil es komplett verdreckt war. Sah gar nicht so aus auf den Bildern, war aber. Und dann habe ich nächsten Tag vorne die Windschutzscheibe sauber gemacht, bin zur Tankstelle und dann zu Mr. Wash. Und total geil. Hier vorne haben Mr. Wash. Die junge Dame, die da stand, die ist nette junge Dame. Oh, was ist das denn? Ein Fiat Panda. Ah, wie alt ist der denn? Ist ja aus den 90er Jahren. Ach, so schöne alte Autos sieht man ja gar nicht mehr. Der hat sich total gefreut.
Mhm. Mhm. Also, ne? Geil. Ja, so ein Auto ist auch immer sympathisch. Das sprichst du jeden mit an.
Also erster Kontakt mit Menschen und sofort positiv.
Ja, ne? So. Ja. Pandino halt. Ja. Wo du es gerade sagst mit verdreckt. Ich meine, du hast heute ja ein Bild gepostet von deinem Nachbarn, der so ein Hurst Oldsmobile hat. Ein cooles Ding auch. Super seltenes Auto. Und weil du gesagt hast, er hat ihn nochmal bewegt. Und dann hast du ein Bild gezeigt von der Tiefgarage. Und in der Tiefgarage diese ganzen Salz.
Das täuscht. Nee, Salz. Das ist kein Salz.
Ach, tatsächlich?
Nee.
Ist das von den Ausdünstungen des Betons?
Ja, wir haben da ein Problem. Ah. Und zwar hatten wir hinten in der Tiefgarage zu Hause in der Ecke gab es einen Wassereinbruch. Das ist vom ausgewaschenen Beton. Das ist nicht vom Salz.
Aha, okay.
Das denkt man im ersten Moment nur. Der ist auch gestern, ich glaube, der ist nicht viel gefahren. 2-3 Kilometer wollten kurz bewegen.
Bewegungsfahrt halt, ne?
Das ist geil. Der Hurst hat ja 3 Schalthebel, ne?
Ja, ja. Ja, ja, das ist ein ganz verrücktes
Auto. Ist ja, der Besitzer hat ja, ist ja ein G-Buddy und der hat ja noch 2 andere. Der hat ja noch ein Oldsmobile, der hat noch ein Buick Grand National.
Mhm, genau,
gleich. Und noch ein Chevy Monte Carlo
SS. Ach was, okay. Ja. Die sind ja alle fast gleich, in Anführungsstrichen. Genau. Das ist jetzt
aber alle unterschiedlich dadurch. Der Chevy ist eigentlich der normalste. Das ist ein 5-Liter HO, hießen die, glaube ich.
High Output. Mhm.
Ist schwarz mit roten Streifen, steht groß SS drauf, was natürlich in Deutschland ein bisschen schwierig ist. Mhm. Heißt aber halt so.
Supersport halt, ne?
Supersport. Genau, der ist relativ cool. Also der hat ja so eine clean Front irgendwie, weil er einfach so runter geht die Nase. Dann der Hurst mit den 3 Schalthebeln, der ist innen drin dunkelrot, der ist auch richtig geil. Mhm. Und der Grand National ist halt schwarz. Der Grand National ist, glaube ich, echt, der ist recht wenig gelaufen, 30.000 Meilen oder so. Turbo Monster, der ist ja unter 5 Sekunden auf 100, ne, der Grand National.
Ja, die sind schnell. Und Hurst, für diejenigen, die das nicht kennen, Hurst ist ja ein Hersteller von Schalthebeln, die machen viel im Aftermarket-Bereich. Und was halt richtig geil war, was mich immer total beeindruckt hat, es gab Ende der 60er, gab es beim Pontiac ein Getriebe, das hieß His and Hers.
Ja, ja.
Und das hatte auf der rechten Seite war das eine Schaltung und auf der linken Seite war das ein Automatikgetriebe. Ja. Also nichts anderes quasi als eben auch eine Tiptronic später.
Ja, ja.
Aber eben damals und diese Art und Weise, das Auto zu verkaufen, zu sagen His and Hers, also für sie die Automatik und für ihn, er kann damit schalten, fand ich schon sehr, sehr geil.
Ja. Ja. Auch hier hat er in der Automatik hat 3 Schalthebel, die so zusammen rauskommen. Und das dient dazu, du kannst eigentlich sperren. Du kannst also im zweiten Gang zum Beispiel und fährst du nur im zweiten Gang und dann schaltet er halt nicht hoch und nicht runter, dann hast du halt richtig Speed, ne?
Ja, genau. Ganz genau. Also ein cooles Auto auf jeden Fall und okay, dann ist das kein Salz.
Ich kann euch sagen, eventuell ist das Fahrzeug zu verkaufen. Aber wenn das so ist, dann wird es hier stehen.
Weißt du, wo das Auto teilweise ein bisschen berühmt geworden ist? Weißt du, wer so ein Auto fährt, wenn ich mich nicht irre? In dem Film Training Day fährt doch Denzel Washington so ein Auto.
Echt?
Also nicht den Old, sondern den Chevy.
Ja.
In Monte Carlo. Ja, wenn ich mich nicht irre. Ich kann mich
für den Monte Carlo finde ich irgendwie am geilsten, weil der diese cleane Front hat vorne irgendwie. Die finde ich irgendwie am coolsten.
die waren total, also die waren ja eine Zeit lang überhaupt nicht begehrt. Also die hatten gar keinen Markt.
Ja, und dann die kennt doch jetzt keiner.
Ja, in also Amerika. Hier,
in Amerika ja.
In Amerika ja.
Also Grand National kostet richtig Geld.
Ja.
Es wird sich fast lohnen, den wieder zurückzubringen nach Amerika.
Genau. Genau. Ist mittlerweile so. Ja. Stimmt. Ja, ich hatte gerade Bilder gepostet gestern. Ich war ja damals in Pomona auf dem großen sogenannten Swap Meet, also quasi einem Flohmarkt für Autos und Teile. Das hat mich damals auch völlig umgehauen, was da los war, wie viele Menschen. Das geht morgens um 5 Uhr morgens los. Ich war auch um 6 Uhr tatsächlich da. Wir sind ganz früh aus dem Hotel weg. Und da war tatsächlich alles, was Rang und Namen hatte, was Autos anging, also ganz unterschiedlich, aber eben auch viele europäische Autos. Und es ist halt irgendwie witzig, wenn du dann siehst, dass es eben eine Szene gibt, logischerweise, natürlich für Porsche in Kalifornien, das kennt man alles, aber eben auch so für VW Jetta und solche Geschichten. Ja. Total genial. Alles dabei. Und dann kommen sie wirklich alle mit einem Lowrider, mit einem Pickup, mit einem Muscle Car. Und alle friedlich miteinander, aber es ist ein Overkill. Ne? Also 2500 Autos kannst du dir ja an einem Tag nicht angucken. Und das war damals im April tatsächlich so ein Tag, an dem es, ich muss lügen, also gefühlte 35 Grad waren. Du bist mitten in so einem Valley, hast keinerlei Möglichkeit, irgendwo Schatten zu finden. Ich bin damals fast gestorben. Also das war unglaublich, aber mega Erlebnis. Und das Coole ist, wie die Mentalität der Amis, weil wenn du jetzt guckst, planen die für dieses Jahr 5 Treffen. So. Im letzten Jahr haben die quasi aufgrund von Corona gar nicht stattgefunden. Sie planen sie aber immer und sagen sie auch erst ganz spät ab. Also die sind viel positiver unterwegs als wir. Wir planen ja schon gar nichts mehr. Keiner würde jetzt eine Konzertkarte kaufen, vielleicht noch für November diesen Jahres, aber sonst wohl nicht, oder? Ganz nee. Komisch. Verrückt. Ja, back to the Garage 11. Was ich noch gesehen habe, du kriegst einen 190er.
Ah ja, ich kriege einen 190er Mercedes, und W201. Baujahr 87 ist ein Japan-Reimport. Vor ein paar Jahren schon reimportiert worden, dann mit mehreren anderen Autos, dann ist er erstmal stehen geblieben. Jetzt wurde er endlich mal aktiviert, also komplett. Der hat einen Wahnsinns-Service gekriegt, also ich glaube knapp 5 Mille oder so mit Auspuff und Klimaanlage. Und das ist ein 190e 2,6.
Genau, mit dem M103er Motor.
Relativ selten.
Schönes Auto.
Ist ein Vorfacelift, also ohne die Sakko-Bretter an den Seiten noch. Ist weiß, stoffblau, also es klingt erstmal sehr langweilig. Genau,
diesen karierten Stoff, der so ein bisschen so aussieht wie so ein Matheheft.
Ja, genau, wie so ein Matheheft.
Karo-Matheheft,
genau. Wie so ein, oder eine Matratzenunterseite irgendwie.
Ja.
Ist relativ, also im ersten Moment denkt man sehr schlicht, hat die 15-Loch-Alufelgen, die kleinen. Und hat aber eine geile Ausstattung auch. Also erstmal sind es 2,6er, rein 6-Zylinder. Dann hat er eine Automatik, ein Tempomat, Klimaanlage, Schiebedach, 4-fach Fensterheber, Radio mit Lautsprecher vorne, hinten. Also einmal mehr oder weniger fast volle Hütte, ne?
Mhm.
Oder?
Mhm.
So.
Mhm.
Also ist gut ausgestattet. Ist 77.000 Kilometer gelaufen. Und leider muss die Motorhaube neu lackiert werden jetzt noch. Die hat so Klarlackabplatzer im großen Umfang gehabt. Schwierig, ne? Das sieht ja blöd aus, kannst du nicht machen. Und der ist aber zum Teil, ist ganz geil, am Dach gibt es so eine Stelle in einer Tür an der Kante, wo es fast durchpoliert ist, also wo du die Grundierung schon fast siehst. Mhm. Also der ist sehr viel geputzt worden in seinem Leben, glaube ich. Mhm. Das habe ich auch gesagt, das lassen wir so, finde ich irgendwie, hat das, also weglackieren ist ja nicht das Problem.
Nee, aber das ist ja
aber auch nicht mehr authentisch. So, das ist so authentisch. Also ich hoffe, dass das jemand kaufen will, der das auch haben, also der das akzeptiert, der das gut findet. Ne? Dass man das nicht nochmal lackiert, wäre schade. Schönes Auto, gefällt mir gut. Ich mag den 2,6er, ja, sehr gerne.
Der fährt auch im 190er wirklich sehr, sehr gut.
Ja, das ist die, für mich ist die kleinste S-Klasse.
Ja. Mini-S-Klasse. Ja, ne? Ja, kann man, ja, das kann man
der
tatsächlich
Antriebs-
so sagen.
Antriebskomfort.
Ja. Verrückte war ja damals, gab es ja tatsächlich, das war ja genauso 86, 87 mit den 2,6ern. Du redest ja von einem 87er. Damals gab es einen 260 SE 126er.
Genau.
Und gleichen Motor gab es im 190er. Und das, was du sagst, stimmt halt hundertprozentig. Ein 190er, ein 124er, ein 126er waren fertigungstechnisch gleichwertig. Also es war nicht so, dass man sich beim 190er weniger Mühe gegeben hat als bei einer S-Klasse.
Nee.
Im Gegenteil. Und deshalb hast du vollkommen recht mit dieser Art und Weise der Argumentation. Und wenn man so ein Auto mal fährt, 160 PS im 190er, fährt sich echt sportlich. Das ist auch der Grund, weshalb es keine mehr gibt. Weil die 2,6er waren dann auch recht begehrt. Gerade dann auch bei jüngeren Leuten in den 90ern, die gesagt haben, oh, da habe ich Bock drauf. Und heute findet man eigentlich kaum noch einen 2.6er, der irgendwie...
Selten. Das Krasse ist, wenn die Motorhaube aufmachst, weil es ja ein Reihensechszylinder ist, der ist so lang.
Bis vorne hin.
Bis vorne hin. Der passt also zwischen Kühler und Motorblock, kannst du einen kleinen Finger stecken, so plopp, also voll.
Ja.
Ist, ich weiß nicht, ist der kopflastig eigentlich? Nö, ne?
Nee, merkst du beim Fahren nicht.
Ist der viel schwerer wie der Vierzylinder? Die Diskussion hatte ich letztens irgendwo. Manchmal gibt es ja, es gibt ja geile Sachen. Zum Beispiel ein MGB V8, da denkt man, ach du Scheiße, ein V8-Zylinder drin. Normal ist hier nur ein Vierzylinder drin. Und jetzt kommt's. Der 8-Zylinder ist aus Alu und ist leichter wie der Vierzylinder aus Gusseisen.
Ja,
also ist oft, hat es ja was mit der Konstruktion zu tun und deshalb ist es dann gar nicht kopflastiger, weil der Gewichtsunterschied so gering ist.
Also ja, man muss halt sagen, dass dieses kopflastige oder eben dieses Zusatzgewicht, das kommt ja meistens von entweder von Autotestern oder von Menschen, die selber dann die kleinere Variante haben und sagen, es ist so. Fakt ist halt, man kauft sich ja auch nicht einen 12-Zylinder, weil er deutlich mehr Power hat als ein 8-Zylinder, sondern weil man 12-Zylinder haben möchte. Und das ist bei dem 6-Zylinder halt genauso. Die Diskussion ist halt schwierig, weil schmeißt du diesen 6-Zylinder an im 190er und dieser Motor, dieser 2,6 Liter, läuft ja wirklich turbinenartig. Der läuft sehr, sehr ruhig. Das ist wirklich ein gescheiter Motor, wenn man ihn vernünftig wartet und hat eben auch eigentlich typischerweise, muss man sagen, wenig Schwachstellen. Ist halt so ein richtig klassischer Motor. Und in dem Auto, ein 2.6er, ein Traum. Also der läuft besser, muss man gestehen, als mancher schlecht eingestellter 2,3-16-Ventiler mit Cut. Denn die haben ja am Ende auch nur 170 PS gehabt und 4-Zylinder. Und da ist der 6-Zylinder nicht schlechter, muss man sagen.
Nee, glaube ich.
Also von daher bestimmt ein Auto, was sein Liebhaber finden wird. Und
ja, freue ich mich schon drauf. Ich habe 2.6er, habe ich witzigerweise, es wäre dann der dritte in 15 Jahren. Ich habe noch zwei verkauft. Ich hatte einmal einen dunkelblauen Japan-Reimport und dann hatte ich einen schwarzen aus Eppendorf von einer alten Dame, die hatte den neu bei Mercedes gekauft,
wow,
in der Niederlassung hier, mit 50.000 Kilometern.
Wow.
Und der war ganz schräg ausgestattet. Der war irgendwie, ich glaube, der war aus dem letzten Produktionsmonat irgendwie.
93 muss das dann
gewesen sein. Ja, genau, war im April 93 irgendwie sowas.
Genau.
Und der hatte so schräge Sachen wie Sitzheizung nur auf der Fahrerseite. Also der hatte die Extras, die der Wagen hatte, waren so ganz, wo du gedacht hast, okay, da hat Mercedes also nochmal irgendwie ins Regal gegriffen, da haben wir so und hat irgendwie Autos zusammengestellt für die Showrooms irgendwie vielleicht nochmal, oder?
Kann man sagen? Ja, also nur auf der Fahrerseite bei elektrischen Sitzen kenne ich das, da ist es ja auch gang und gäbe.
Ja.
Da macht es ja auch irgendwie Sinn, ne? Also einen Beifahrersitz verstellt man in der Regel nicht so häufig.
Nee, Sitzheizung. Es sei denn,
man hat schon Frauen. Aber ja, ich sage ja, aber Sitzheizung einfach?
Einfach.
Echt? Nur eine Taste
gehabt? Eine Taste, Fahrerseite.
Ja. Ab Werk. Klingt fast, echt?
Ja.
Wow.
Und ich habe mich vorgestern mit jemandem drüber unterhalten und der erzählte mir dann von einer S-Klasse, die er kennt, von einem 126er und der hat nur eine Sitzheizung auf der Beifahrerseite. Nur die Beifahrerin oder
ja, Rechtslenker.
Nein, Beifahrer. Rechtslenker hat auch einen Beifahrer, sitzt dann links.
Ist klar.
Nee, also konntest du bei Mercedes so bestellen. Der war dieser schwarze, war auch ziemlich geil. Das Coole war, diese ältere Dame, die wollte aufhören, Auto zu fahren und hat sich dann aber nochmal, was hat sich denn dann gekauft? Immer noch einen relativ fetten Mercedes nochmal gekauft. Irgendwie eine ziemlich fette C-Klasse mit relativ viel Leistung.
Ja, sowas, ja klar, also sowas erlebt man ja auch. Also die nehmen dann eben ein kleineres Auto, aber sagen dann, nee, ich will schon einen Motor haben, der was kann und der ruhig läuft. Und gerade wenn das vorher ein 2.6er war, ist ja klar, wenn die erzählt, sie hat vorher einen 6-Zylinder gehabt, dann sagt sie, ich will auch bei der C-Klasse wieder einen 6-Zylinder. Ja. Und dann hat sie wahrscheinlich damals, was weiß ich, einen C320.
Da kriege ich übrigens auch noch einen. Ich habe erst überlegt, ob ich es mache oder nicht. Baujahr 2000 C-Klasse. Mhm. Schon, die hat ja diese verschmelzten, ineinander gehenden Vieraugen.
Okay, dann war es, warte, ja gut, dann muss es eine der allerersten sein.
Genau.
Dann, pass auf, du sagst mir, okay, erzähl mal, wie sieht er aus?
Schwarz,
ja.
Stoff schwarz,
ja.
Automatik,
Motor,
Schiebedach C240, 6-Zylinder,
ja.
28.000 Kilometer.
Habe
ich erst überlegt, dann habe ich zu dem Kunden gesagt, irgendwie finde ich es geil. Das ist ein Future Classic. Das hat keiner auf dem Schirm, so ein Auto. Überhaupt nicht. Die werden alle sagen, nicht. Alter, bist du jetzt Fähnchenhändler oder was? Mhm. Der Zustand von dem Auto, das Auto ist neu innen drin.
Also, kommt der hier aus Hamburg?
Nee.
Okay.
Der Wagen ist neuwertig. Ja? 28 gelaufen, ist ein 600er C-Klasse, kostet deutlich unter 10.000 Euro im Verkauf. Ne? So. Ist aber schon 21 Jahre alt. Das heißt, du könntest dieses Jahr sogar schon an der Creme 21 mit dem Auto teilnehmen, der Rallye. Da kommst du gar nicht drauf, wenn du das Auto siehst. Weil das sieht so, dass du kriegst es nicht eingeordnet.
Ich hab die so vor Augen, weil der 203er war damals ja, muss man sagen, optisch, also gut, ist gewöhnungsbedürftig, war trotzdem erfolgreich, sah ja auch sportlich aus im Verhältnis zum 202, hatte dann innen drin ja diesen Zentraltacho in Orange mit einem nicht sichtbaren Zeiger, sondern so, nur so einen rumlaufenden, ganz kleinen quasi Zeiger, weil in der Mitte schon ein Display war, schon in Anführungsstrichen, sorry. Und wahrscheinlich hat er dann entweder dieses noch ein Kassettenradio, CD-Radio oder dieses 30er APS da drin.
Hat auch ein Kassettenradio
drin. Kassettenradio.
Mhm. Wir tauschen das aber gegen CD-Radio aus noch zum Verkauf.
Ja, wobei das beides, also das ist fast egal. Dann kannst du da wenigstens eine Bluetooth-Kassette reintun. Eine Bluetooth-CD gibt es nämlich nicht.
Nee, das stimmt, das ist
recht. Und grundsätzlich, ja, ich kenne diese Autos natürlich noch, weil ich damals da bei Mercedes angefangen habe. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie das Geräusch ist, wenn du den Schlüssel reinsteckst und dieser elektronische Schlüssel ja dieses Zündschloss freigibt. Ne? Das macht ja so zitt einmal. Dann ist dieser Sechszylinder, von dem du redest. Du zeigst ihn mir gerade, ich sehe es, typische Farbe auch, smaragdschwarz Metallic. Kleine Felge ist eine Elegance. Wenn das die Felge ist, die serienmäßig drauf war. Ich habe jetzt nur ein Bild gesehen. Der Motor, auch der, ne? V6, 170 PS. Der kann, eigentlich kann er nichts, außer total laufruhig sein. Er ist ein ziemlicher Säufer für seine Leistung. Aber es macht trotzdem Spaß zu fahren, weil es ist einfach ein schöner Sechszylinder. Und man lernt das erst heute so wirklich wertzuschätzen, weil natürlich die meisten heute durch Downsizing einfach Vierzylinder sind. Sind ja nicht schlecht, laufen auch gut. Aber so ein Sechszylinder ist schon eine andere Geschichte, wenn du den anwirfst. Und es ist eben so, und das ist der große Unterschied. Probiert das mal aus bei einem modernen Auto. Wenn ihr die Haube aufmacht und den Motor startet bei einem modernen Auto, klingt der Motor beschissen, weil mit relativ viel Druck gearbeitet wird. Die Benzin-Direkteinspritzer, das klackert und klackert vor sich hin. Völlig ätzend. Und bei so einem Auto ist es so, du machst den an, der macht einmal wuff und auf einmal läuft der richtig seidenweich. Und das zeichnet dieses Auto aus. Dann
hoher Antriebskomfort.
Genau, hoher Antriebskomfort. Das Auto fuhr sich auch gut. Der war unheimlich leise im Innenraum, weil er einen extrem guten CW-Wert hat. Das sieht man auch. Er war ja damals, und das ist genauso wie du, das was du eben gesagt hast, ein 190er. Er war damals eine kleine S-Klasse. Er war damals von der Form her eine kleine S-Klasse und auch vom Antriebskomfort her eine kleine S-Klasse. Genau. Die Autos hatten Probleme mit Rost.
Ich sag mal,
das wird aber bei der Laufleistung keine Rolle spielen.
Der hat Garagenwagen.
Klar, ohne, der hat nichts.
Ich, ganz ernsthaft, wäre es ein einfacher Vierzylinder gewesen, würde ich es auch nicht handeln.
Nee.
Aber in der Kombination mit dem Sechszylinder und dann unter 30.000 Kilometern, ist doch geil. Ich meine, das ist ein Future Classic. Wer da drauf Bock hat, kauft sich für deutlich unter 10.000 Euro jetzt so ein Auto, ja, und behält das. Verstehst du? Ich meine, wie geil ist das denn?
Ist so. Also ich habe auch mal wirklich, gerade nachdem wir letzte Woche viel über Future Classics gesprochen haben, also zum einen hat das super viel Spaß gemacht, die Quartettkarten hochzuladen und zu sehen, wie Leute abstimmen, haben unheimlich viele Menschen bei mitgemacht, weil ja jeder Bock drauf hat. Dann habe ich mal geguckt, wir haben ja diskutiert, ob der Audi S4 ein Vierzylinder, Entschuldigung, ein Sechszylinder oder Achtzylinder war, gab es halt beides, also gab es den 2,7 und nachher den Achtzylinder. Und wenn du jetzt guckst, was die Autos kosten, musst du jetzt, wenn du Autos kaufen möchtest, bei denen es ein zu erwartendes Steigerungspotenzial gibt, dann musst du dir 2000 bis 2005 angucken. Alles andere, vor 2000, Autos so in dem Bereich 90er Jahre, kaum etwas Schönes zu finden, kaum etwas zu finden, bei dem ich heute sagen würde, ja, der ist auch noch günstig, das sind sie irgendwie dann auch alle nicht mehr. Aber bei 2000 bis 2005, das ist die Zeit, wo man jetzt gucken muss. Deshalb hast du vollkommen recht, so ein Auto, das macht Spaß zu fahren, das ist auch optisch, grenzt er sich heute vom Mercedes, finde ich, sehr ab, weil er hat eben den Stern auf der Haube. Viele sagen ja, das werden sie vermissen, weil die neue C-Klasse gibt es, glaube ich, nicht mehr mit Stern auf der Haube, also die jetzt kommt. Ist halt so ein typischer Mercedes doch noch. Und
die neue, ist das eine richtig neue oder ist es nur ein Facelift?
Nee, ist tatsächlich eine neue, ist ein komplett neues Auto.
Warum?
Kommt jetzt.
War die alte schon alt oder was?
Ja, komisch, ne? Also mir geht das genauso.
Ich sehe ganz oft Automotor und Sport und neu und dann jetzt kommt die neue XY-Klasse oder der neue sowieso und ich immer so, hä?
Schon wieder?
Schon wieder?
Mhm. Ja.
Diese Intervalle waren ja früher dreimal so lang.
Ja.
Ne?
Ja.
Ist das so. Ist jetzt so, es geht nur ums Geld machen. Es geht nur nicht, geht nur um Verkauf.
Ja, klar.
Es gibt ja gar keinen Grund, eine neue zu rauszubringen.
Das Nein. Was man auch merkt, also gerade wenn man mit den Spezialisten spricht, klar, es ändert sich ein bisschen was an Antriebstechnik, die Motoren werden effektiver, natürlich jetzt sowieso viel Plug-in-Hybride und so weiter. Aber was Fahrwerk angeht, also was das reine Fahrzeug angeht, das ist zu Ende entwickelt. Also sorry, da wird jetzt der eine oder andere sagen, das stimmt ja nicht, aber doch, das ist so. Also auch bei einer S-Klasse, jetzt fängt man dann an mit einer Allradlenkung, mit einer gelenkten Hinterachse, die ja auch wirklich stark gelenkt ist, also ja. Nicht mitlenkend, sondern wirklich stark gelenkte, aktiv angesteuerte. Man denkt sich was aus, wo aber eigentlich keiner wirklich nachgefragt hat. Also mag sein, dass das super ist, weil bestimmt der Wendekreis und die Agilität verbessert wird, aber Wendekreis und S-Klasse und Agilität und S-Klasse war jetzt auch nicht unbedingt das, was jeder nachgefragt hat. Ne?
So. Gar nicht.
So. Also ich glaube auch, da hat man vieles hat man zu Ende entwickelt und du hast vollkommen recht, das macht man aus Sales-Gesichtspunkten. Und hier gilt auch wieder, die neue C-Klasse wird halt optisch angelehnt an die neue S-Klasse. Das geht irgendwie immer. Ne? Das geht irgendwie immer. Und
ja. Wobei, ich komme mit der Formensprache nicht klar.
Das sagen viele.
Ich komme mit den Innenräumen nicht klar. Mhm. Ich irgendwie für mich, das gibt immer so Phasen. Es gibt so Phasen, dann entwickelt sich das Design auch bei Mercedes. Dann sagen wir, oh ja, guck mal, auch jetzt ist aber irgendwie, das sind immer so 2-3 Baujahre und ist wieder vorbei.
Und ja.
Ich.
Aber nee. Jens, ich lade dich mal ein. Wir haben ja im Moment sowieso, leider einen in Anführungsstrichen geschlossenen Showroom, aber da stehen natürlich trotzdem alle Autos. Und wenn man sich, also bei einer S-Klasse zum Beispiel war es bei mir auch so, am Anfang brauchte ich einen Moment, um zu sagen zu können, ob ich den schön finde oder nicht. Dann habe ich ihn jeden Tag gesehen, weil ich jeden Tag quasi dran vorbeigegangen bin. Dann habe ich in Bremen den großen Vorteil, wir haben die Büros im oberen Bereich und können so richtig raufgucken. Ne? Da kriegst du ja von Design nochmal auch ein anderes Bild, weil so siehst du so ein Auto ja normalerweise nicht. Genau. Ne? Und dann irgendwann hat es bei mir echt Klick gemacht. Und wenn ich jetzt sehe, dass wirklich wir starke Nachfrage haben nach dem Auto, obwohl er im Markt extrem teuer positioniert ist, wenn man mal von Raten, Leasingraten ausgeht, ist es wirklich so, dass du, wenn du dich dafür entscheidest, dann bist du bereit, deutlich mehr Geld dafür monatlich zu zahlen als für einen 7er BMW, der ja auch neu ist, also der ja auch nicht irgendwie alt ist. Und auch nichts ist daran schlecht, das wissen wir auch. Aber die S-Klasse hat echt zum Glück immer noch so ein bisschen dieses Alleinstellungsmerkmal, dass es irgendwie in der Klasse zieht. Ja, mal schauen, wie das mit der C-Klasse ist. Ich bin gespannt. Mir geht es genauso wie dir. Mir sind diese Modellwechselintervalle in Anführungsstrichen zu kurz. Sie sind aber nach wie vor bei 7 Jahren. Also es gibt eben die C-Klasse. Wir haben 2021, 2014 kam sie. Es gibt sie jetzt seit 7 Jahren. Und 7 Jahre ist Modellwechsel.
Hätte ich gar nicht Wahnsinn. Gedacht.
Es ist
ziemlich gefährlich, die gibt es ja erst seit 2-3 Jahren.
Ja, das ist halt so. Das ist halt so.
Ja, komisch.
Ja, ja aber also diese Probleme hat man natürlich bei einem Klassiker nicht. Auf diesen C240, da freue ich mich auch, weil ich genau weiß, wenn ich mich da reinsetze, kenne ich den Geruch sofort wieder. Und so ein Auto, der habe ich damals auch wirklich viel verkauft. Und vielleicht so als Anekdote. Als Verkäufer war es immer so, wenn damals ein Kunde reinkam, älteren Semesters, der hatte sich ein bisschen hübsch gemacht, also ne, die waren immer sehr gut gekleidet, ja, wenn sie zu Mercedes gegangen sind, und sie hatten so einen kleinen Schnapper aus Napa dabei, ja, so ein kleines Täschchen. So. Und dann haben die sich an den Schreibtisch gesetzt und haben einen DIN A4-Zettel, der genau 2-mal zusammengefaltet war, aufgeklappt, mit dem, was wir eben gerade gesprochen haben, entweder Millimeterpapier oder diesem Kästchenpapier, wie sagt man, keine Ahnung.
Ja. So.
Und da stand dann drauf, C200 Kompressor. Dann standen da Extras drunter, ganz unten drunter stand das Wunschkennzeichen und dann stand noch irgendwie was zur Entzahlungnahme, also die Daten von dem Auto, was er jetzt fährt. Wenn so ein Mensch vor einem gesessen hat, dann war das der Elfmeter. Dann war das so, dass das wirklich so war, dass man gesagt hat, eigentlich darfst du den nicht wieder gehen lassen, den musst du jetzt wirklich das Auto verkaufen, weil der war mit allem schon durch im Kopf, ne? Klar, der will natürlich einen Preis wissen, klar, der möchte das kalkuliert haben und normalerweise der eine oder andere natürlich geht auch noch woanders hin und fragt nach, aber das war immer so ein Zeichen, das waren wirklich die es waren mit Sicherheit keine Schnacker, die gehen nicht 5-mal los und fragen 10 Leute. War ganz cool und oftmals hast du dann wirklich diesen Zettel auch behalten, dann habe ich da immer drauf geguckt und habe gedacht, es ist so eine Analogie, die Menschen sind da sehr, sehr ähnlich gewesen, aber diese Art von Mercedes-Kunde muss man halt echt sagen, stirbt mehr oder weniger aus. Also die älteren Leute, die sich eine neue C-Klasse kaufen nach ihren Wünschen, ich glaube, die sind mittlerweile auch, einfach aufgrund der Preise auch, dann eher so in dem Jahreswagenbereich unterwegs. Das ist nicht mehr so häufig, dass Privatkunden nach Wunsch ein Auto bestellen. Das macht halt auch was, also das beeinflusst ja auch die Zukunft, was Future Classics angeht, ne? Weil heute hast du individuelle Autos, die du wieder bekommst. Die Individualität nimmt ab. Wir haben immer mehr einzelne Pakete, wir haben immer weniger Innenausstattungsfarben, wir haben das schon ein paar Mal besprochen und ich glaube, ja, der Kunde ist ein bisschen schuld daran, weil er eben auch die Individualität nicht mehr so zu schätzen weiß und sagt, pass auf, ist egal, dann ist er halt innen schwarz, ich hätte gern dunkelrot gehabt, gibt's halt nicht. Naja. Ja, dunkelrot, so ist das. Was mich übrigens im Vorfeld nochmal interessiert bei dir, Jens, es gibt ja, wenn man so über Marken spricht, gibt es ja immer so Lieblingsautos. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel sagen würde, Audi, und du sagst, was ist dein Lieblingsauto von Audi? Hast du da einen spontanen Einfall?
Mein Lieblingsauto von Audi?
Zum Beispiel, ja, weil wir mit A anfangen.
Das ist jetzt überhaupt
ja.
Mein Lieblingsaudi.
Ja, Lieblingsaudi.
Ich glaube, der A2.
Okay, cool. Ja, okay. Da wäre ich jetzt fast als letztes drauf gekommen, obwohl ich den auch echt cool finde.
Dieser ganze Sportkram interessiert mich nicht. Diese ganzen verbreiterten Kombis mit dicken Rohren, das ist mir alles. A2 finde ich schon sehr, 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 sehr geil.
Was hast du eben gesagt? A2?
Ah, okay. Ich glaube, das ist der A2. Sonst tue ich mich mit Audi ein bisschen schwer.
Ja, bei mir, ich habe da auch sogar nachgedacht.
Ich finde übrigens, ist ein ganz früher A6 Allroad aus der ersten Serie.
Stimmt, ja.
Mit diesen karierten Stoffsitzen innen.
Und dann diesem hellgrün
außen. Ja. Geil, das finde ich auch, der hatte was. Diese, mit diesen Kunststoffverbreitungen und so, das war so, ja, wie soll ich sagen, man hat es halt durchgezogen.
Ne? Ja?
So.
Ja.
Den finde ich auch sehr charmant, den Wagen. Finde ich nicht schlecht. Sonst Audi ist irgendwie, es ist ja nicht meine Marke irgendwie, ich beschäftige mich wenig mit Audi, ehrlich gesagt.
Ist, witzigerweise, bei mir war das auch immer so, mein Highlight bei Audi ist tatsächlich ein RS2. Ein Kumpel von mir hatte so einen.
Was ist denn RS2?
Ein RS2.
Ach so, hier, RS2 mit dem Porsche in
Anführungsstrichen. Genau, Porsche. Genau, den Audi, quasi Audi, also bei dem Auto finde ich ein paar Sachen ja sehr besonders. Also einerseits ist es ein Audi 80 Kombi und es ist eigentlich die, ich sag mal, die langweiligste und beschissenste Form gewesen. Und zum damaligen Zeitpunkt, das dürfen wir nicht vergessen, wurde ein Audi 80 deutlich häufiger als Limousine verkauft als Kombi. Der war selten, der ist auch heute selten. Dann wurde er bei Porsche gebaut, hatte eben diesen 315 PS Motor, wurde zeitgleich gebaut mit 911ern, beziehungsweise dann auch mit dem 500e. Die wurden ja fast noch zeitgleich gebaut, die E500 Limited, die letzten 93, 94 war das ja. Ein Kumpel von mir hatte so einen, Ende der 90er Jahre, in Schwarz. Das Auto war ein richtiger Killer. Ne? Hatte immer Probleme mit den Bremsen. Ich glaube, die waren nicht so richtig gut dimensioniert, wenn man richtig schnell gefahren ist. Aber ich glaube, das Auto ist daran schuld, dass man heute bei Audi zum einen die Kombis alle sportlich assoziiert. Mhm. Also heute fährt ja keiner eine Limousine, ein Audi. So, irgendwie alle in Kombi. Bis zu dem Zeitpunkt war das anders. Also ein Avant, wie man ihn ja bei Audi nennt, ein Audi 100 Avant, findest du auch heute nicht. Findest du doch. Einen alten Audi 100 Avant ist selten gewesen. Limousine? Häufig. Avant? Selten. Und der Switch kam erst Anfang der 90er Jahre und ich glaube, ein Stück weit begründet durch den RS2. Und es war der erste Sportkombi deutscher Automobilhersteller. Oder kennst du einen anderen? Mir fällt keiner ein.
Gab es einen M5 nicht da schon? Touring?
Stimmt. E34 Touring kam auch gleichzeitig, ne? Der kam ja auch nur die letzten zwei Baujahre des M5, oder? 93, 94?
Nee, gab es schon 91 oder nicht.
Ja? Bist du sicher?
Nee, ich bin nicht sicher.
Ich auch nicht. Ich muss, also...
Ja, also gut, Audi RS2, der hat was, ja, aber ich finde einen A2 spannender. Ich finde das Konzept total geil.
Ja.
Ich finde das Auto auch geil.
Ich kann auch gar nicht verstehen, warum er, also ja, ich kann es verstehen, weil faktisch gab es einige Nachteile in der Konstruktion im Vergleich zur damaligen A-Klasse. Die damalige A-Klasse ist ja wahnsinnig gut gelaufen, der A2 sollte genauso gelaufen, lief er aber erst nicht. Der war erst interessant, als es ihn plötzlich nicht mehr gab, ja, und alle Russen einen haben wollten.
Das ist aber geil. Ein A2 ist einfach komplett Alu, mit Alu-Spaceframe, genau. Ja, also die Konstruktion alleine ist ja schon auf hohem Niveau und die Form einfach ist komplett der Aerodynamik untergeordnet, das Ding.
Sehr schmal.
Sehr schmal. Der Innenraum war auch ganz schick gemacht, so mit diesen Streben und so.
Typisch
ganz
Audi, geil. Also wirklich auch sehr hochwertig verarbeitet.
Ja, gab es auch mit, damals gab es so ein Audi-Navi, so ein größeres. Selbst das gab es als Extras im Audi. Also man konnte den A2 sehr luxuriös ausstatten.
Ja,
man
konnte
so einen kleinen Luxuswagen da, damals schon draus machen. Und ich mochte den immer. Von einem Freund von mir in Köln damals, der Vater fuhr immer einen A2 im Alltag. Der hatte einen A2 Diesel. Und wir sind ein paar Mal damit gefahren.
Super sparsam.
Ja,
mit
super
dem 90
sparsam.
PS Diesel gab es den.
Ja. Ein paar Mal damit gefahren. Grandioses Auto, der A2. Deshalb jetzt bei Audi, ich guck mal, witzig, ne? Ich wäre auf den R2 wäre ich gar nicht gekommen. Hätte lange bohren müssen bei mir.
Ja, der R2 ist mir halt präsent, dadurch, dass ein Kumpel von mir einen hatte. Und das war natürlich, als er den Ende der 90er Jahre hatte, nochmal, der war ganz weit vorne mit dem Auto. Ne? Ja. Über 300 PS wollte jeder haben und so ein Ding lief halt auch gut. Und ich fand es halt cool, weil diese kleinen Assoziationen, also diese rote Blende hinten, macht ihn ja irgendwie optisch ein bisschen zu einem Porsche. Entschuldigung, das passt nicht, aber es ist schon irgendwie so.
Er hat ja Porsche Bremssättel auch gehabt.
Richtig.
Ne? Und Felgen auch, wie im 903.
Genau.
Beziehungsweise 903 schon, genau.
Nee, 964 würde ich fast sagen, oder? Die letzten 964er Cup-Felgen.
Die letzten 964er Cup-Felgen, ja. Ist richtig.
Ja.
Ja, ist ganz, also klar, ist auch ein gesuchtes Auto. Wobei witzigerweise, wenn man die Preise so beobachtet, so richtig passiert nichts. Also ist relativ festgetackert für ein Top-Auto bei 60.000 und die verkaufen sich aber gar nicht.
Das ist das, was ich meine. Also ich glaube, bei Audi ist es tatsächlich, also woran das liegt, wird mir bestimmt auch jemand erklären können. Vielleicht hängt das auch mit Ersatzteilen oder Technik zusammen, weil auch so ein S4 Achtzylinder, ja, da gibt es teure, aber es gibt durchaus schon was für 10.000. Und ich finde, so für 10.000 Euro finde ich ein S4 Achtzylinder Limousine eigentlich ganz cool. So, das ist natürlich dann kein Top-Auto, kein Garage-11-Auto. Ne? Der würde dann eher bei Mitte 20 liegen, aber die findest du kaum. Also so ein Auto mit einer niedrigen Laufleistung, wo soll das auch in der Garage stehen? Bei wem? Ne? Seit 15 Jahren. Taucht nicht auf. Gibt es nicht. Wäre aber ein Auto, muss man sagen. Ne? Also wäre, finde ich, schon etwas, was auch neben einem C240 stehen könnte.
Ja. Ein Leute, man muss sich da mehr mit befassen mit diesem Thema Future Classic, weil irgendwie, so, man muss einfach mal jetzt anfangen, einen kleinen Schritt weiterzugehen. Ja, so deshalb auch diese C-Klasse. Und da werden mich viele, wenn der hier steht, werden viele sagen, Alter, jetzt spinnt er total. Nee, aber irgendwer wird es verstehen, der wird es auch kaufen.
Ja, also bei dem Auto hast du tatsächlich recht, kann man die Facebook-Posts sicherlich mal wieder hier besprechen.
Ja, das wird lustig.
Genau, das wird lustig. Ich guck mir das manchmal an, so auch im Vorfeld jetzt zum Podcast, aber es ist ja auch immer blöd, man will da ja nicht mit gegen anstänkern, ne? Sondern man will da schon so ein Stück weit den Menschen ihre Meinung lassen, aber da stehen eben auch manchmal Dinge, wo ich sage, weiß nicht, also diskutieren ja, aber es gibt eben unterschiedliche Meinungen und das ist eben genauso alt, wie dass der eine auf die eine Marke steht und der andere auf die andere. Und ich glaube, aber ja, ein bisschen lebt das davon, ne? Keine Ahnung. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Solange das alles nicht auf einem irgendwie ganz blöden Niveau landet, ist es eigentlich okay, ne?
Ja, also ich meine, ich habe dann man muss ja irgendwie so ein dickes Fell antrainieren. Zum Teil liest du da wirklich Sachen, das ist wirklich hanebüchend. Es ist irgendwie, man darf ja nicht vergessen, das vergessen viele immer, das ist keine Spaßseite, sondern ich lebe davon, das ist mein Geschäft.
Ja.
Und wenn ich da ein Auto anbiete, dann ist das tatsächlich was ich hier anbiete. Ich verkaufe dieses Auto und ich lebe davon. Und davon, von dem Verkauf der Autos wird aber hier auch eine Miete bezahlt und eine Versicherung. Und so, weißt du, also es ist ja nicht irgendwie, die Leute, auch wenn sie dann sagen, es wird teuer, dann, klar, wenn einer privat irgendwie ein Auto auf dem Markt hackt, dann ist das was anderes. Aber A, suche ich die Autos ja schon mal aus. Das heißt, die haben ja schon mal einen Qualitätsstandard.
Ja.
So. Und dann kommt auch das drumherum. Es ist ja, es verkauft sich ja nicht immer irgendwie, also vieles verkauft sich schnell, okay. Aber das verkauft sich ja nur deshalb schnell, weil es das drumherum gibt.
So ist es.
Also das ist halt diese über die Jahre gewachsene Marke, sage ich jetzt mal Garage 11, die dann irgendwie eine Marktstellung hat, die dann so ist, dass jetzt Leute sagen, okay, ich kaufe jetzt irgendwie so ein BMW 840 Ti am Telefon.
Mhm.
Ja?
So. Mhm. Genau.
Ist der verkauft.
Genau.
Und dieses, weißt du, so, ne? Das vergessen die Leute da immer. Ne? Also es gehört ja viel dazu. Und ich muss auch Steuern zahlen, das Finanzamt ist auch so. Ne? Also es ist ja jetzt nicht irgendwie, hier wird ja nicht ein Auto verkauft, keine Ahnung, ich habe jetzt mal einen Mercedes für 25.000 Euro, wo alle sagen, der ist zu teuer. Und dann so nach dem Motto...
Ja, weißt du, was ich glaube? Also die Assoziation, vielleicht nochmal, ich glaube, das ist so. Die sehen ein Auto für einen Verkaufspreis und die denken, du hast den für, also beim C240 mal als Beispiel. Die sagen, okay, der wird den wahrscheinlich irgendwie für 3.000 Euro gekauft haben und schreibt da jetzt, was weiß ich, 8.900 dran. So. Erstens, in der Regel ist das nicht so, weil so ein Auto kriegt man nicht geschenkt und heute hat auch keiner was zu verschenken und man ist auch nicht der Einzige, der auf dem Markt guckt, was es für Autos gibt, also sorry. Und andererseits, es sind ja nicht alles nur irgendwie Freunde, die um die Ecke kommen und sagen, ich habe hier dies, sondern man muss eben danach aktiv gucken und die Möglichkeit hat jeder von euch ja quasi auch. Aber man muss, jeder ist immer auf der Suche nur nach Schnäppchen, also besonders günstig. Guckt mal lieber nach besonders gut, weil dieses besonders günstig macht am Ende keinen glücklich, weil es gibt alles günstig, aber du kannst in den C240 auch mal eben kurz 4.500 Euro rein reparieren, ohne dass du irgendwas daran siehst. Weil Wartungsstau und. Deshalb, also mein Eindruck im Moment vom Markt ist, nur vom Markt, ich gucke permanent mobile und eBay-Kleinanzeigen auch mal, wobei ich eBay-Kleinanzeigen eigentlich als Automarkt nicht so richtig akzeptiere. Ich gucke trotzdem mal rein, weil ich glaube, da landet auch mal was drin, was interessant ist. Ich finde aber kaum noch interessante Autos. Und das mag sein, dass mein Anspruch sich verändert hat. Oder aber, dass es wirklich so ist, dass unheimlich viel Schrott angeboten wird und dieser viele Schrott natürlich zur Preismeinung beiträgt. Das heißt, die Leute denken, guck mal, die kosten doch eigentlich nur X. Hast aber keinen von denen mal angeguckt und würdest den auch gar nicht kaufen. Du regst dich nur auf, dass es einen gibt, der von Weitem genauso aussieht, aber das Doppelte kostet. Ist aber in der Regel dreimal so gut.
Gut, das ist ja eine müßige Sache, weil mir gibt ja der Erfolg recht.
Also, das ist das Einzige, was man wirklich messen kann.
Es ist ja, du kannst ja dann, die Leute schreien, das ist zu teuer und es gibt da 50 Posts, wo sie sich da das Maul zerreißen, aber das Auto ist nächsten Tag verkauft. So, und was ich gar nicht mag, ist dann dieses, ja, es steht immer ein Dummer auf. Das ist ein Spruch, da kann ich gar nicht drauf. Weil das impliziert ja, dass mein Kunde, der hier kommt und Auto kauft, dumm ist. Und, und das ist der ganz und gar nicht.
Also
Im Gegenteil meistens, sondern in der Regel sind es erfolgreiche, schlaue Leute, die hier ein Auto kaufen. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja jetzt man sucht immer den Dummen, der irgendwo was kauft im Internet. Das ist totaler Bullshit, den gibt's nicht.
Naja, also bei bestimmten Angeboten, jetzt mal nicht abgesehen von deinen, ist es auch so, dass es gibt manchmal Autos, bei denen ich denke, was schreibt der da für einen Preis dran? Wie kommt der darauf? Also nicht du, sondern wirklich so ich manchmal denke, Leute, ein verbastelter 190er, der so aussieht wie ein 16-Ventiler, aber keiner ist. Und dann steht da aber ein Preis dran von einem 16-Ventiler. Ja. Dann denke ich so, wer kauft sowas? Kauft auch keiner. Gibt es dann auch viel Diskussion. Stell dir nur mal vor, es würde, ähnlich wie die Funktion bei Facebook, eine Kommentierungsfunktion bei Mobile geben. Leute, da wäre der Teufel los. Da können die das abstellen, das System. Weil da geht richtig was ab. Weil jeder hat dazu eine Meinung. Das ist unheimlich viel Schrott. Stell dir vor, das müsste man wirklich mal, Leute, bei mobile.de, probiert das bitte mal eine Woche aus. Die Leute werden die ganze Nacht aufbleiben, um jedes Auto komplett einmal völlig abzumisten im Internet, oder? Wahnsinn. Das wäre mal eine coole Maßnahme.
Ja. Gut, aber das ist ja eine müßige Diskussion, die führen wir hier, können wir ja permanent führen.
Ja,
also,
ja.
Deshalb, aber ich finde das auch spannend, dann zu sehen, so hier mit dem, das war genauso mit dem BMW 320 iCup oder mit dem E36, da waren ja auch viele so Kommentare, auch viel zu teuer und guckt und jetzt spinnt er ja total und das Ding war sofort verkauft. Und auch da hat es kein Dummer gekauft, sondern ein erfolgreicher Geschäftsmann, der... das fand ich übrigens ganz geil. Er hat selber auf meiner Seite dann geschrieben, ja, ich habe das Auto gekauft, ja, es war nicht billig, aber er hätte sich viele E36 angeguckt und es war nun mal einer der besten. Punkt.
So, und genau, also ja, dem braucht man eigentlich nicht viel hinzuzufügen.
Ich bin sehr gefreut, dass der Käufer selber geschrieben hat auf meiner Seite.
Ja, das ist auf jeden Fall schön. Ich versuche das immer analytisch ein bisschen herzuleiten, weil ich glaube, die meisten haben einfach von dem E36 immer so eine gewisse Preisentwicklung im Kopf, vergessen aber, dass natürlich sich die Preise in den letzten 10 Jahren eines E36 nicht wahnsinnig entwickelt haben. Die sind nur alle 10 Jahre schlechter geworden. Alle, ja, die man kennt, sind 10 Jahre schlechter geworden. Und es gibt eben einige, die mit einer Laufleistung aufwarten, die auch nachweisbar ist, so wie bei dem Auto, die im Originallack sind, die nicht verbastelt sind, was sicherlich bei einem E36 grundsätzlich schon mal ein Problem ist. Und also von daher, ganz ehrlich, das ist doch, also mehr kannst du in der Garage 11 für das Geld gar nicht kaufen, weil das ist ein Cabriolet, das ist ein Sechszylinder, das ist ein BMW. Ja, ich kann das Auto nur loben, ich finde den cool und ich glaube, der Käufer wird damit ganz viel Spaß haben und der freut sich über diese in Anführungsstrichen 90er Jahre Fehlfarbe, denn genau, das war sie damals, also keine Frage, so ein Auto hat damals richtig beim Händler gestanden.
Morea Grün?
Ja, mit der Innenausstattung hat damals kein Mensch gekauft.
Teilleder Türkis?
Ja, unglaublich.
Unglaublich, ne? Aber das war, glaube ich, mit dem Beweggrund, den zu kaufen.
Ja, klar.
Ich finde es auch geil. Klar. Ich finde es auch geil.
Ja.
Ja, wäre der jetzt einfach rot gewesen mit schwarzem Leder, hätte ich es auch langweilig gefunden. Obwohl, gibt es auch nicht.
Knallrot? Ja, also Knallrot ist selten. Kalypso-Rot gibt es dann nochmal. Ja,
Rot-Metallic.
Aber auch da, ihr wisst das alle. Ihr wisst, wer so ein Auto gefahren hat. Und ist so ein bisschen so ein BMW-Problem. Die waren halt alle nach 5, 6 Jahren schon günstig. Und dann haben Menschen die gefahren, die eben auch nicht mehr so viel reingesteckt haben. Und dann, jetzt 20 Jahre später, wo sollen die Guten herkommen? Ja, Jens, so ist das. Aber jetzt weiß ich zumindest mal, welchen Audi du gut findest. Wenn ich dir die Frage für BMW stellen würde, das ist ja eine ganz einfache Frage eigentlich. Beim BMW, was wäre dein Lieblings-BMW?
Boah, das ist schwer. Habe ich ein Lieblings-BMW? Ja, habe ich. Ich finde extrem geil. Ein ganz früh ist noch, glaube ich, E12, der erste Fünfer, ne? Ja, ist ein E12, glaube ich, heißen die, ne? Ein 535i. Mit Spoilern, mit Kriegsbemalung.
E28 meinst du, glaube ich?
Nee, ne? Noch früher, E12.
Gab es ein E12 535?
Ja, die ersten 535er wurden von der Motorsport GmbH gebaut. Und die hatten dann meist, die hätten so einen tiefen Spoiler und hatten meistens auch rote und blaue Streifen. Den finde ich sehr, 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 sehr geil, den Wagen. Das fand ich schon immer mega cool, dieses Ding.
Bin ich in den Anfang der 80er Jahre? Oder bist du früher?
Ende der 70er, würde ich sagen. Ne?
Okay, okay.
Finde ich sehr, sehr, sehr geil. Mhm. Klar finde ich auch den M1 toll, finde alle toll.
Ja, genau, der fällt einem recht schnell ein dabei. Klar.
Aber diesen Fünfer, das mochte ich immer. Fand ich immer cool. Ja. Ich weiß nicht, warum.
Ja.
Finde ich sehr geil. Das wäre mein BMW, glaube ich.
Ja, bei mir ist es tatsächlich, und deshalb habe ich ja jetzt auch tatsächlich die 3 Varianten im letzten Jahr gekauft. 37, 735, 57. Bei mir ist es tatsächlich der E32, weil der mich unheimlich geprägt hat und weil ich glaube, dass das zu seiner Zeit der fortschrittlichste BMW war, den es je gegeben hat. Also als der Ende 86, 87 vorgestellt wurde, da hat die Welt wirklich den Atem angehalten, also ist nicht übertrieben und hat das richtig gefeiert. Und du zeigst mir gerade ein Bild vom E12, ich muss gestehen, der ist richtig cool. Ja. Boah, sind die selten. Boah, was sind die selten.
Auch so mit der Kriegsnummer, genau so.
Ja.
Fände ich schon immer cool,
das Auto. Ja, das Bild musst du mir mal schicken. Das ist, ja, tatsächlich, hast du recht. Ich bin tatsächlich
E32. Das ist so, ab 79 geht es los, ne?
Ja, das ist ja der tatsächlich auch bis zum E34 dann gebaut wurde. Aber das stimmt doch nicht. Das ist nicht richtig. Dann hat er tatsächlich sein E verändert, hätte ich fast gesagt.
Was?
Das waren ja keine E12er vorm E34. Das kann nicht sein. Dazwischen war ja der E28.
Gott, oh Gott, diese ganzen E's, die kriegt er selber ja nicht durch. Ne?
Die sind sich optisch, also gut. Bevor wir uns hier über Dinge unterhalten, von denen wir keine Ahnung haben. Bei mir ist es auf jeden Fall der E32, 7er BMW der 80er Jahre. Das ist für mich das Highlight. Ich kann mich nur beim Motor nicht entscheiden, weil ich finde die Kombination 735 geschaltet eigentlich geil. Das ist ein toller Motor. Ich mag den Klang von diesem reinen Sechszylinder. Und das ist eigentlich so das, wo ich sage, mit so einem Auto könnte ich mir auch den kompletten Alltag vorstellen. Sehr genial. Aber ja, ist ja mal ein Exot, ein E12. Ist ja mal ein Exot, ein E12 535.
Ist mega cool.
Ja, total.
Hier ist auch diese mit diesen, weißt du, ich mag ja so getunte 80er-Jahre-Sachen. Und er ist halt am Werk schon mit diesem Spoiler und diesen Streifen und so, finde ich geil, gefällt mir.
Ja, die hatten immer ein bisschen Kriegsbemalung, ne? Ja. Das cool. War sowieso, ich kann mich daran noch erinnern, du wirst das auch können. Bei BMW war es so, dass die ja mit diesen Modellen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, also in Mitte der 80er Jahre, bis die E32 und E34 kamen, hatten die echt Probleme, die auf den Markt zu bringen. Also auch der 5er BMW 86, 87, die haben sie ganz schwer verkaufen können. Ich kann mich noch gut daran erinnern, die standen immer im Händler und die hatten alle Trimline.
Ja.
Weißt du noch?
Ja, ja.
Also die wurden beim Händler beklebt mit Trimline. Ne? Ja, ja. Die hatten fast alle Trimline.
Ja, 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 ja.
So. Und dann war es eben so, dass so ein Auto unbedingt auch Shadowline haben musste.
Ja.
Dann am besten Delfingrau Metallic.
Genau.
Und dann war das Ding rund.
Ja, ja.
So, so
genau.
Sahen die dann alle aus, damit sie einigermaßen noch gehen.
Ja.
Und weißt du, was mich immer gestört hat?
Shadowline, das ist eine Erfindung von BMW, ne?
Shadowline ist eine Erfindung von BMW, ja.
Über, dass man den Chrom in Wagenfarbe lackiert,
ja.
Das ist, finde ich cool.
Ja.
Ne? BMW-Sache.
Weißt du, was mich bei BMW immer genervt hat? Die Farbe der normalen Standardstoffsitze, die du nicht beschreiben kannst als Farbe. Die hatten immer so ein grünlich-grau, sah aus wie ein grauer Sitz nach 20 Jahren Rauchen.
Ja, ja, genau.
Ich habe das nicht verstanden. Und warum das so ist, also es gab nicht einen schwarzen Sitz oder einen beigen Sitz oder einen braunen Sitz,
grau-grün.
Sondern grau-grün. Grau-grün. Und wirklich so eine, das sah nicht aus.
Ich weiß, ist so ein fies.
Und das bis spät in die 90er, also E34 bis zum Ende hatte diese Kacksitze da drin als Standard. Keine Ahnung, Also im Grunde wollten sie, glaube ich, die Menschen dazu zwingen, Teilleder oder Leder zu bestellen.
Genau.
Weil das konnte vom Interieur eigentlich keiner ertragen. Und sie waren ja auch innen tatsächlich teilweise trist, ne? Wenn sie dann kein Holz oder ähnliches gehabt haben.
Nee, genau, keine Extras.
Die hatten ja, und das war oft so. 5er BMW, 6-Zylinder, nichts drin.
Nee, ich habe da hier so einen 525 ETA verkauft, diesen
518. Ja,
Der war ja so beige.
Ja.
Und innen drin auch so Fleischwurst, einfach so beige und hatte keine Extras und war so komplett nüchtern, schlicht, so und, wo du sagst so, wie,
weißt du? Jens, und keine BMW-Attribute, ne? Weil der war ja nicht sportlich,
nee.
Also nichts daran war sportlich.
Ne? Automatik?
Genau.
So ein Wähli, so irgendwie, du hast da drin gesessen, Alter, das haben die wirklich so gebaut? Ja, haben
die. Ja. Wobei ich den Automatikhebel, komischerweise auch bei meinem E34, den ich damals hatte, den fand ich ganz geil. So wie so ein Flugzeughebel.
Genau.
Ne? So, wie so ein Flugzeuggashebel.
Ja, ja.
Oder bei so einer Donsee, wo du zwei davon nebeneinander hast und die auf dem Boden legst. Ja, geil. Ja, das ist aber eine interessante Fragestellung, finde ich. Welches Auto von welcher Marke?
Ja, was sind dein Lieblings-Opel?
Gut, dass du mir die Frage stellst. Habe ich genau zwei. Das eine würde dann Jahren Gas Canelia sagen, das ist ein Lotus Omega, weil ich den einfach auch gerne mal fahren würde und sehen würde.
Ernsthaft, da finde ich das DTM-Sondermodell.
Den 3000er oder?
Nee, es gab ja den 3000er, finde ich geil. Und dann gab es noch mal, wie hieß denn dieses sportliche Modell davon?
Ja, den 24-Ventiler.
Der hinten diese runden Radausschnitte hatte.
Ja.
Aber kein Lotus Omega war.
Ich weiß,
finde ich dann noch
der 500, der 500 hieß der. Der hieß
Omega 500?
Omega 500 hieß der.
Ja?
Ja. Keine Evo Ahnung. 500 oder so? Evolution 500?
Ja, irgendwas mit Evo.
500 genau. Evolution.
Den finde ich. Okay, Lotus Omega. Und was hast du denn zweite?
Ein C-Coupé Kadett. Mein Kumpel hatte damals einen GTE in Orange. Und ich werde den nicht vergessen, weil ich den einfach geil finde. Und diese Autos. Die findest du ja gar nicht mehr im guten Zustand.
Nee.
Und die Leute, also man muss sagen, ich habe jetzt ein paar angeguckt im Netz, die so ein Auto restauriert haben, die stecken 25.000 Euro in ein C-Coupé.
Klar.
Oh, Wahnsinn, da ist doch gar nichts dran.
Aber jetzt kommt, du wirst nie drauf kommen, welchen Opel ich am geilsten finde.
Oh, bitte nicht Steffi Graf.
Nee, ein Ascona Avoyage.
Ja, geil.
Ist eigentlich ein Sportkombi, irgendwie, finde ich so. Mm. Den fand ich schon immer mördercool. Fand ich schon, und dann am besten in so eine US-Ausführung mit Holzfolie an der Seite. Schon so ein so geiles Auto formal.
Stimmt.
Finde ich richtig hübsch.
Stimmt. Der war sehr besonders.
Es gibt übrigens, witzigerweise, gibt es bei Opel ein paar vom Design, jetzt erstmal, lassen wir die Qualität raus oder so, aber vom Design gibt es ein paar richtig geile Sachen bei Opel.
Ja,
also muss ich wirklich sagen, wo die Form auch zum Beispiel ein Rekord D Coupé.
Genau. Ach so, Moment. Ja, ein Rekord D Coupé, okay. Hatte mein Vater.
Finde ich auch geil. Es ist formal ein wirklich gut gemachtes Auto.
Mhm.
Also die Proportionen stimmen. Weißt du,
ich weiß, wie so, du das meinst. Ne? Ich weiß genau, wie du es meinst. Er ist zwar sehr nüchtern, ja, aber wenn du heute einen sehen würdest, vielleicht auch mit einer guten Ausstattung im Originalzustand, würdest du sagen, ja, da haben die sich schon was bei gedacht.
Genau.
Ja,
genau.
Also auch gerade das Heck, weil das so abgekantet ist.
Ja.
Ne?
Geil.
Hast du recht. Ja. Mein Vater hatte ihn in so einem Stahlblau-Metallic, ja, kann ich mich noch, naja, nicht wirklich erinnern, war ich ganz klein. Aber
das ist witzig, wie Alex Piacek hier war, der hat doch früher auch mal einen Rekord D.
Ja.
Diese Woche war ich bei Alex, ich glaube wegen Papieren irgendwo Unterlagen. Und er hat ein Wertgutachten von seinem Rekord D gefunden.
Oh, ach so.
Und das war ja ein grüner mit Berliner Ausstattung. Ey, total geil, wenn man die Bilder anguckt. Volker, ey, das Wertgutachten, ich glaube 2200, nichts wert eigentlich damals. Ja, total schön. Das ganz alte Classic Data Gutachten mit diesem lilanen Streifen an der Seite.
Da war es wieder, das Classic Data. Ja, okay, dein Opel, okay, habe ich verstanden.
Ascona Avoyage.
Das Auto, war das so, ne? Den gab es doch auch in Amerika, oder?
Ja, den gab es als Buick, glaube ich auch.
Dann das Auto, ich kann mich daran erinnern, dass es die dann auch in Amerika mit einer etwas luxuriösen Ausstattung
gab. Ja, die gab es mit einer Holzfolie.
Metallic-Lackierung,
genau. Und Roof Rack obendrauf,
ja,
so richtig.
Ja,
finde ich richtig schick.
Boah, sowas findest du natürlich auch in Amerika gar nicht.
Nein, findest du überhaupt nicht.
Gar nicht.
Das war da ja ein Billigheimer.
Ja, natürlich. Gut, und
ach, es gibt sowieso geile amerikanische Modelle. Es gab auch mal ein Cadillac, hieß der Catera. Das war ein Omega. Ein Opel Omega mit...
Stimmt.
Mit Cadillac Kühlergrill vorne drin.
Stimmt.
Auch geil.
Stimmt, das war sogar ein Omega. Achso, ja, warte mal, den gab es als Omega. Das war ein Omega B, glaube ich, ne?
Ja.
Genau. Ja, gab es auch als Holden, ne?
Wahrscheinlich,
ja. Komisch, ne? Australische Autos.
Nee, aber witzig, Opel ist ja bei uns jetzt keine Luxusmarke, aber Cadillac ist ja eine Luxusmarke in Amerika. Also nimmt man einen deutschen Opel, macht daraus ein luxuriöses Auto. Hey, wie geht das denn?
Ja, ist verrückt, ne? Ja. Weil das ging bei uns halt nie, ne?
Nö.
Also so ein Omega hat ja eigentlich immer nicht in die Klasse gefunden, wo er eigentlich reingehört hat.
Das ist richtig.
Oder? Ist so.
Ja.
Und ob das nun ein 2.6er war und ob der nun Leder hatte oder ähnliches, die wollte keiner haben.
Ja. Und finde ich ein Omega 3000 auch cool. Wir sind Fuchs-Alufelgen.
Mhm.
Schon ein geiles Auto. Die sind voll verspoilert.
Die Form war auch eigentlich gut. Also,
die haben ja keinen Marktwert.
Ne? Der Omega A war ja von der Form her, finde ich, nicht hässlich.
Nein.
Sondern das war modernes, aerodynamisches Auto.
Ja, also das ist so ein Beispiel, finde ich, auch aus der Zeit für handwerklich gut gemachtes Design. Also da waren Designer am Werk, die handwerklich das Auto, da stimmen die Proportionen, die Linien, weißt du, was ich meine?
Und die Eigenständigkeit auch, genau. Muss man auch
so,
sagen.
Das stimmt halt. Es ist jetzt kein, also wie soll ich sagen, es ist ein gutes Design, ist aber nicht sexy.
Nee, genau. Da aber muss man schon ein bisschen was tun, damit er wirklich sexy
genau,
ist.
Genau, aber der 3000er mit diesem Spoiler-Kit und diesen Fuchsfelgen, den finde ich geil.
Und dann am besten so einen Bronzeton, ne? Da gab es so eine.
Ja, so wie Rauchsilber.
So wie Rauchsilber, genau, die Farbe habe ich auch vor Augen. Ja, finde ich
ganz fett, ehrlich gesagt.
Was ist denn dein Lieblings-Ford?
Puh.
Ha, das ist schwierig, ne?
Ford.
Und ich wäre jetzt mal Ford Deutschland, also Ford Amerika ist, glaube ich, viel zu kompliziert.
Ford Deutschland, ja. Mein Lieblings-Ford, ich glaube, es ist ein Fiesta XR2.
Welcher Fiesta? Also der Fiesta
der erste XR2.
Der erste mit den runden Augen?
Ja.
Genau. Also der frühe.
Der frühe. Dann schwarz mit diesen, und dann hat er diese geile Alufelgen
mit diesen
gleichmäßigen Löchern, wie so Käsereibe.
Ja.
Und dann hat er ja so ein silbernes Dekor, was so verläuft nach unten an der Seite.
Ja, richtig.
Ja, die fand ich immer cool. Ich mag den. XR2 finde ich geil.
Boah, hab den auch so gar nicht mehr vor Augen, weil diese Fiesta...
Es gibt keinen. Du such so ein XR2 im Topzustand, findest du nicht.
Ja.
Gibt's nicht. Das Auto finde ich geil.
Ja.
Also ich bin ja so ein 80er-Jahre, ich mag diese 80er-Jahre-Autos.
Ich bin da beim Sierra. Ich bin da tatsächlich beim Sierra. Ich rede jetzt lieber nicht, also natürlich ist ein Ford Sierra Cosworth erster Serie in hellblau,
auch
in hellblau Metallic.
Nee, es gibt viele. Ich finde auch ein Ford Granada Chasseur geil.
Ja.
So. Es gibt schon so ein paar, bei Ford gibt es so ein paar, wo ich auch sage, ja, finde ich auch. Finde ich ein Cosworth, aber ein XR4i finde ich auch geil. Habe ich hier einen verkauft, so einen scheiß dritten Seitenfenster. Genau. Aber ein Fiesta XR2.
Ja.
Finde ich mega.
Ja, sowas, Man muss wirklich ein paar Mal drüber nachdenken, wie der ausgesehen hat. Und dann in so einer Farbe, da gab es nämlich auch immer so einen Beige-Ton. So einen angereicherten Beige-Ton. Wie würdest du es beschreiben? Ja. Keine Ahnung. Ja. 40 Jahre Raucherzähne. Ja. Irgendwie so eine Farbe war das. Aber mit dem Kontrast mit Schwarz und ein ganz kleines bisschen Rot war das geil.
Ja, war immer ein roter Streifen mit drin.
Siehst du?
Ja, ja.
Siehst du? Ja, ich habe es noch vor Augen. Ja, geil. Ja, Wahnsinn. Gibt es überhaupt nicht mehr. Nee. Mir würde schon wirklich ein Sierra reichen. 80er-Jahre-Sierra, dieser mit diesen genial integrierten Scheinwerfern. Die finde ich top. Den vom Cosworth und vom XR4i.
2,3 Giga.
Ja, reicht.
In Braunmetall.
Ja, genau.
Findest du alles nicht. Gibt's alles nicht mehr.
Ja,
aber jetzt kommt es ganz hart. Was ist denn dein Lieblings-VW?
Oh, war ja echt, das, echt? Echt jetzt? Echt jetzt? Das ist so schwierig.
Käfer.
Also, nee, ein Käfer ist es nicht. Also bei mir, in meinem Kopf sind im Moment zwei Autos. Einmal der Golf 2 oder der Golf 3. Weil das so die Autos waren, die eigentlich, ich sage mal ein Golf 2. Und zwar ein Golf 2 GTI. Von so einem Auto habe ich, als ich 1994 meinen Führerschein bekommen habe. Das wäre das gewesen, was ich gern gehabt hätte. Mit schwarzem Leder, ein Zweitüriger, das wäre so mein Traum
gewesen. Bei mir ist
habe ich nicht
bei mir ist es leisten können. Ein T-Roc Cabriolet. Nee, kann ja sagen, was ich total immer geil fand, war ein Golf Cabriolet Sportline in dunkelrot mit den BBS-Felgen.
Ja, das hast
du schon mal gesagt. Den fand ich immer mega geil.
Aber in dunkelrot?
Also ja, meinst, so ein Rot.
In dem Rot, ne? In dem Rot, richtigen, genau. Kräftigen Rot.
Ich habe übrigens tatsächlich den einzigen in Hamburg verkauften T-Roc gesehen, Cabriolet. Keine Ahnung, ich habe einen gesehen. Und der sah richtig belämmert aus. Da stand eine Ampel neben mir.
Winterreifen
auf schwarzen Stahlfelgen, irgendwie in 15 Zoll oder so. Boah. Mit dieser bauchigen Karosserie. Und jetzt kommt's in dieser einzigen Farbe, die keinen Aufpreis kostet, in diesem komischen Mausgrau. Und ohne irgendwelche Attribute. Ey, die Karre sah so scheiße aus an der Ampel neben mir. Ich sage, Alter, das gibt's doch nicht.
Aber Wahnsinn. Dann hau ich noch mal einen raus zum Thema Golf 2. Ich war ja früher natürlich mit meinen Eltern jedes Jahr in Spanien bei meinen Verwandten. So. Und meine Verwandten hatten teilweise immer echt ganz coole Autos. Und ich wusste ja nie, welche sie haben, wenn ich dieses Jahr komme. So. Die haben sich auch immer mal schöne Autos gekauft. Denen ging's ganz gut. Und ungelogen, irgendwann kam ich, und ich muss auch das Bild noch rausfinden, irgendwo habe ich auch Bilder, oder ich lasse sie mir schicken, da hatte mein Onkel einen Golf 2 Rallye G60 in Rot mit den karierten Teilledersitzen.
Ich habe mal einen verkauften Schwarzen mit nur 20.000 Kilometer. Ja, ist auch ganz cool.
Das war aber damals schon ein Hammer, ne?
Was ich dann geiler finde, sind diese ganzen Sondersachen von VW, diese ganzen Genesis, wie diese ganzen Modelle.
Ottmar Alt.
Golf 3 Ottmar Alt.
Das habe ich neulich einen gesehen. Habe ich neulich einen im Netz gesehen, der angeboten wurde. Hast du den auch gesehen?
Ja, ich auch.
Guck mal, ein Ottmar Alt, genau. Ottmar. So, das Leder sah auch noch ganz gut aus, weil das ist das Entscheidende bei dem Auto.
Das ist so ein krankes Auto.
Ja, ne? Ja. Diese unglaublich bedruckten Ledersitze. Ottmar Alt, müsst ihr mal googeln, wenn ihr das jetzt nicht vor Augen habt. Aber der Rallye Golf G60 in Rot, ganz ehrlich, wenn so ein Ding weggestellt, mein Onkel hatte den auf einmal da stehen.
Ach so, wo du das sagst, Rallye Golf, was ich immer ganz cool fand, war ein Golf G60 Limited.
Ja, ja.
Das ist mit dem blauen Streifen, mit den zwei runden Scheinwerfern so.
Richtig, richtig.
Das 210 PS.
Ja,
das fand ich auch ganz cool.
Boah, aber die sind auch richtig teuer und richtig selten. Ne? Und ich weiß nicht, ich habe das letzte Mal geguckt, das ist Jahre her, da waren die teuer und selten.
Ja, ja. Also, so, ja? Tu hier, pass mal auf.
Ja?
Ist kalt.
Ja.
Und wir sind hier schon ganz schön lange am Reden.
Das finde ich gut.
Wollen wir noch jetzt eine Quartett-Roulette-Runde zum Abschluss?
Ja, komm, wir machen eine Quartett-Roulette-Runde.
Oder wollen wir keine machen?
Doch, komm, eine
guck machen. Guck mal, da haben wir es hier, Golf-Color-Konzept.
Ja, genau.
Gab es ja auch Golf-Color-Konzept in diesen fiesen Farben.
Ja, innen und außen und mit dem tollen Leder.
Ja, das gab es übrigens von BMW auch ganz fies, ne? Es gab zum Beispiel ein E30 Cabriolet in Rot und dann die Sitze in Rot-Block innen drin auch.
Ach, das war original? Ich habe es neulich mal gesehen.
Original. Es gab es mit Blau, mit Rot. Und ich meine mit Grün bei BMW, ich bin nicht ganz sicher.
Ja, das Problem bei diesen durchgefärbten Ledersitzen, die sehen meistens nach 25 Jahren nicht mehr so ganz so geil aus. Das ist
richtig. Was haben wir denn da? Ich zieh mal einen, komm.
Ja, zieh mal einen. Das heißt deutsche Klasse. Das ist irgendwie wieder was, irgendwas Deutsches. Und das wird bestimmt was Langweiliges sein, was du ziehen wirst. Sorry dafür.
Ich sag mal, was ist das denn für ein Quartett?
Ja, ja. Boah. Okay, komm, Tammy.
Boah. Ist die Karte 4C.
Ja, das ist ja schon mal was. Ich könnte jetzt gucken, weil dann weiß ich schon jetzt mal, welche Marke.
Ford Mondeo Gia.
Boah, und dann noch mit der Front, wo die nicht mehr Charakter hatte, ne?
Ey, das ist...
Das ist diese ganze Facelift-Kacke.
Das ist so ein... Das könnte auch ein... Was ist die Ford-Pflaume, ne? Wenn ich mit dem Finger zuhalte, könnte es auch, ein Hyundai Elantra sein.
Ja, hast du recht.
Oder es könnte ein...
Ja.
Samsung, ja. Irgendwas. Es ist ein. Das sind so Autos, die haben keinerlei eigene Identität.
Ist so, ja.
Da machst du das Markenlogo weg, dann ist das einfach eine gequälte Kackkiste.
Ja, und das sind immer, oftmals sind es halt tatsächlich diese Facelifts, die dann so ein Auto plötzlich abrunden und moderner machen sollten und der Rest der Form passt nicht mehr
dazu. Sorry, ich kann mit dem Auto kann ich nichts anfassen.
Gar nichts. Nee, gar nichts. Ich auch nicht. Sorry, da kann selbst ich nichts Gutes bei finden, außer dass er rot ist. Komm, lass mich mal einziehen, ich krieg bestimmt auch so eine Pflaume.
Das ist echt ein Pflaumenquartett.
Nee, da ist. Gibt einen Grund, weshalb ich das gekauft habe. Den würde ich am liebsten auch ziehen, aber wird's wohl nicht. Ah, nee, den können wir nicht nehmen, den hatten wir schon.
Ach, das Quartett.
Können wir nicht nehmen?
Das Quartettspiel hatten wir schon mal.
Die habe ich dir schon mal untergejubelt. Oh, ey, es wird nicht besser. Oder wobei, doch. Wobei, doch, das geht eigentlich. Eigentlich geht das. Ist ein Opel, ist ein Corsa und ist ein GSI.
Corsa GSI?
Mhm.
Sag mal.
Ich hätte jetzt fast gesagt, die haben keinen GSI abgebildet, aber weil hat ein GSI wirklich schwarze...
Nee, GSI war in Wagenfarbe lackiert.
Hatte der wirklich schwarze Schürzen?
Nein, der hat auch unten Nebelscheinwerfer gehabt. Oder das ist doch kein GSI, das ist maximal...
Wobei, müssen wir mal gucken. Aber also auf jeden Fall, dieses Modell GSI war übrigens auch richtig, richtig flink. Ne? Das war ein kleines Auto mit Power.
Ja, aber das ist so, in welchem Jahr befinden wir uns denn hier?
Ja, wir sind halt wirklich echt mitten in den 90ern. Ne?
Der erste Corsa, den hatte mein Schwager als Irmscher. Der hatte
eine so geile
Front. Der hatte SR Irmscher.
Ja, cool.
Richtig geil.
Der erste Corsa, also wenn du nur die Front siehst, der hat ja damals... Warum hat man das nicht weitergemacht? Der hatte ja verbreiterte Kotflügel.
Ja.
Also so richtig schön verbreiterte Kotflügel.
Der erste Corsa ist rein Design, vom Design
mega.
Top gemacht.
Mega.
Handwerklich top.
Mega. Sorry, also sorry jetzt, sei nicht böse, aber eigentlich kannst du den vom Design her neben einen Panda stellen. Wenn der top ist.
Ich war kurz mit eingeschlafen, bitte was?
Meinst du nicht? Nein, also nicht, weil die ähnlich sind, ne?
Nein,
sondern ich doch, finde ich schon.
Nein, nein. Die Designqualität. Nee? Die Designqualität eines Pandas. Das ist Quatsch. Du musst mal, ein Panda, ja, ist 1980 auf den Markt gekommen in seiner Form. Mhm. Ist. Nein. Du kannst doch nicht behaupten, dass ein Opel Corsa zeitlos wäre. Beim Panda schon.
Das ist richtig, ja. Also der Opel, ja, das stimmt. Das stimmt.
Der Panda ist zeitlos und klassenlos. Ein Opel Corsa ist einfach ein gebrauchter Opel.
Ja, ich versuche mal richtig gute Bilder von einem Corsa A zu finden. Mal gucken. Überhaupt einen richtig guten Corsa A findest du gar nicht, oder?
Ein Corsa A, Irmscher mit Irmscher-Felgen und Irmscher-Frontspoiler und so, sieht schon geil aus. Und mit Recaro sitzen drin, was da alles gab. 83 PS Motor, geiles Auto. Aber von der Designqualität hat ein Panda, das ist Quatsch.
Ja, kann ich ja aufschneiden.
Nee, lass es mal ruhig
drin. Nein, nein. Aber ja, ich habe mir was dabei gedacht, weil ich den Corsa A habe ich neulich im Bild gesehen und war total überrascht eigentlich, dass diese gesamte Front, also die Scheinwerfer proportional, dann die Kotflügel. Das Doofe ist, dass er nach hinten so ein bisschen verliert, weil sich diese Verbreiterungen hinten ja nicht wiederfinden in der Karosserie beim Corsa A. Geiles Auto.
Doch, der hat doch hinten auch so einen Schwung.
Ja, nicht so stark. Also es ist ein bisschen, er sieht...
Ist vorne größer, oder was?
Sieht so aus, ja. Deutlich, deutlich sogar. Ich habe das gerade vor Augen, weil ich das Auto doch noch cool finde. Wo du jetzt nochmal nachguckst nach dem Bild, ich wollte mich nochmal, ein Hörer hat uns geschrieben und das fand ich sehr nett. Der hatte nämlich auf einem Bild, was ich gepostet hatte, In der Gruppe Autos der 80er und 90er Jahre bei Facebook hat er hinten den Aufkleber auf dem G-Modell gesehen von 2011 und hat dann geschrieben, ein klasse Podcast, da gibt es immer wieder interessante Details. Er hat als Fernfahrer viel Zeit, Podcasts zu hören, hat er gesagt, und hat uns abonniert. Also von daher finde ich ganz cool. Fernfahrer sind ja die einzigen, die im Moment noch tatsächlich viel auf der Straße sind. Ja, fand ich super nett, dass er auf seinem LKW unseren Podcast hört. So, jetzt hast du ein Bild. Ja, die Verbreiterung, so viel kleiner sind die hinten nicht, ne? Gerade bei dem.
Nee, da gab es von Irmscher gab es noch einen Corsa Sprint 1985 nochmal verbreitert.
Ja, das habe ich, aber guck mal, sieht
geil, ne?
Sieht doch, oh,
sieht echt gut aus.
Wo sind solche Autos?
Ich weiß.
Wo sind die? Also der muss doch auch damals schon besonders gewesen sein mit diesen Mega-Verbreiterungen.
Ja.
Sieht ja aus.
Gab es sogar einen
Prospekt. Ja, die geil.
Keine
geil,
Ahnung.
Geil. Ich gehe gleich auf die Suche. Leute, ich gehe jetzt ins Internet und ich gucke mal nach einem Corsa A Sprint irgendwas Schönes.
So, der Frank verkauft seine G-Klasse, sein Mercedes und sattelt um auf Corsa A. In dem Sinne, ich überlege mir nochmal, ob das der richtige Weg sein könnte. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Tschüss.
Tschüss. Der Corsa A finde ich schon geil.
Ich auch.
Weitere Informationen und Bilder zu der Folge findet ihr wie immer bei Facebook und bei Instagram unter 2aus11. Schaut doch mal unter 2aus11.de auf unserer Homepage vorbei. Dort könnt ihr weiterhin unsere Kaffeetasse bestellen und schon ganz bald auch Aufkleber. Damit könnt ihr euch dann euren eigenen Logo-Friedhof gestalten. Wir wünschen euch einen schönen Tag.